Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rodde, guten Morgen. Sie sollen entführt und dann erschossen worden sein. Das mutmaßliche Schicksal einiger Regimekritiker aus Belarus ist gerade Thema vor einem Gericht in der Schweiz. Wir berichten. Außerdem geht es in den nächsten 20 Minuten um Wohnungsnot in Luxemburg und um den Besuch des britischen Königs Charles in Frankreich. Es ist mittlerweile fast 30 Jahre her, dass Alexander Lukaschenko erstmals zum Präsidenten von Belarus gewählt wurde. Dem Machthaber und seinem Regime werden unzählige Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Um einige davon geht es seit gestern in einem Prozess in der Schweiz. Dort steht ein Mann vor Gericht, der vor 5 Jahren aus Belarus geflüchtet war. Er sagt, er sei dort Ende der 90er im staatlichen Auftrag an der Ermordung von 3 Oppositionellen beteiligt gewesen. Der Mann könnte also gewissermaßen Kronzeuge und Täter in einer Person sein. Fest steht, Menschenrechtsgruppen sprechen von einem Musterprozess, um Verbrechen des Lukaschenko-Regimes verfolgen zu können, zumindest im Ausland. Unsere Expertin für Belarus ist Gesine Dornblüt und mit ihr kann ich nun über das Gerichtsverfahren sprechen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Dornblüt, wie genau soll denn diese mutmaßliche Ermordung der Oppositionellen, um die es jetzt vor Gericht geht, abgelaufen sein?
Das Perfide am Verschwindenlassen ist ja, dass da Menschen entführt werden und die Verantwortlichen aber leugnen, dass das überhaupt geschehen ist. Deswegen ist das, was wir wissen, beschränkt auf die Aussagen dieses mutmaßlichen Kronzeugen, der dabei gewesen sein soll und der eben heute in der Schweiz auf der Anklagebank sitzt. Nach seinen Schilderungen wurden 3 Männer getötet, einer auf dem Nachhauseweg in Minsk, zunächst gefasst, umstellt von 4 Männern einer Sondereinheit des belarussischen Innenministeriums. Und zwar geschah das auf dem Nachhauseweg zwischen dem Parkplatz und dem Hauseingang. Die Männer haben ihr Opfer dann zu einem Truppenübungsplatz außerhalb von Minsk gebracht und ihn dort buchstäblich hingerichtet mit einer speziell dazu bestimmten Pistole der Behörden, die sonst für die Vollstreckung der Todesstrafe verwendet wird, die in Belarus eben immer noch bis heute vollstreckt wird. Und der Leichnam wurde dann beseitigt, vermutlich in einem Krematorium. Dann die beiden anderen Männer, die wurden in der Nähe einer Sauna in Minsk gekidnappt, in einen Wald gebracht, dort hingerichtet und direkt dort verscharrt in 2 zuvor ausgehobenen Gruben. Und diese beiden Verbrechen, die sollen im Mai und im September 1999 verübt worden sein.
Das ist zumindest das, was der Mann, der jetzt als eine Art Kronzeuge aussagt, schildert vor Gericht. Was exakt weiß man über ihn und auch über die mutmaßlichen Opfer?
Ja, fangen wir mit den mutmaßlichen Opfern an. Das sind alle 3 führende Oppositionelle gewesen. Einmal Juri Sacharenko, der war mal Innenminister unter dem Dauerherrscher Lukaschenko, hat sich dann auf die Seite der Opposition geschlagen. Ende der 90er Jahre war die politische Lage in Belarus angespannt. Lukaschenko wollte seine Macht noch weiter ausbauen. Sacharenko hat sich dagegen ausgesprochen und damals auch schon offen von einer Diktatur gesprochen und Proteste mit angeführt. Die anderen beiden, Viktor Gonchar, leitete die Wahlkommission. Er hat bei einem umstrittenen Referendum dann eine Schlüsselrolle gespielt, eben auch gegen Lukaschenko. Und Anatoli Krasowski, der dritte Mann, ist ein Geschäftsmann gewesen und ein Freund eben von diesem Gonchar. Und dann kommen wir zum mutmaßlichen Täter. Er heißt Juri Garavski, der Name ist bekannt, geht durch alle Medien. Er ging als junger Mann gleich nach dem Armeedienst zu einer Sondereinheit des Innenministeriums. Das war 1998 und der Mord an Sacharenko, sagt er, sei dann 1999 sozusagen sein erster Job gewesen. Im Jahr 2000 ist er bereits ausgeschieden aus dieser Einheit, hat dann über Jahre in Belarus gelebt, ein ja normales Leben in Anführungsstrichen, hatte ein Handelsgeschäft. Er hatte mal einen schweren Autounfall, er sagt, das sei ein Anschlag auf ihn gewesen. Und er ist dann 2018 in die Schweiz geflüchtet, hat Asyl beantragt und sich dabei bei diesem Antragsverfahren zu erkennen gegeben als mutmaßlicher Mittäter. Und er hat das auch alles detailliert in einem Interview der Deutschen Welle geschildert. Und dieses Interview ist auch eine der Grundlagen für diesen Prozess jetzt in der Schweiz.
Jetzt sind Sie ja nicht vor Ort in St. Gallen, das müssen wir dazu sagen. Sie beobachten diesen Prozess von Deutschland aus, aber Sie haben Kontakte in den Gerichtssaal. Was berichten Ihnen diese Kontakte? Wie gehen zum Beispiel Angehörige der mutmaßlichen Opfer mit der Situation um?
Ja, es treten ja zwei Töchter der mutmaßlichen Opfer als Nebenklägerinnen auf und der Angeklagte hat gestern eine Entschuldigung verlesen lassen. Da hat eine Tochter gegenüber der Presse gesagt, sie könne diese Entschuldigung nicht akzeptieren, ihr Leben sei zerstört, sie habe jetzt 24 Jahre eben gewartet. Ich habe mit Lars Bünger gesprochen, er ist Präsident von Liberico Schweiz. Das ist eine Menschenrechtsorganisation, die sich vor allen Dingen um Belarus kümmert. Und er hat mir gesagt, dass zunächst viele im Gerichtssaal erstaunt waren, dass der Angeklagte sich doch in einige Widersprüche verstrickt habe, wohl um sich zu schützen, was die Details des Tathergangs anging. Aber insgesamt, so Bünger, sei der Eindruck entstanden, dass der Angeklagte wirklich glaubwürdig sei, auch wegen seines Detailwissens. Und der Staatsanwalt habe sehr deutlich gemacht, diese Verbrechen waren von ganz oben angeordnet, von der Staatsspitze.
Belarussische Menschenrechtsgruppen, die sprechen von einem Prozess, der bahnbrechend sein könnte. Wie genau erklärt sich diese Hoffnung?
Man geht davon aus, dass der Prozess wirklich eine Signalwirkung hat, weil es das erste Urteil in Europa zum Verschwinden lassen ist. Das ist auch ein Signal eben nach Belarus hinein. Ihr bleibt nicht ewig straflos. Das erhofft sich zumindest Lars Bünger von Liberico. Man muss wissen, dieser Prozess in der Schweiz, der ist überhaupt nur möglich, weil die Schweiz vor einigen Jahren einem internationalen Übereinkommen über den Schutz vor Verschwindenlassen beigetreten ist. Dieses Übereinkommen hat das Ziel, Täter überall auf der Welt zur Rechenschaft zu ziehen, unabhängig vom Tatort. Und weil eben dieser Angeklagte zurzeit in der Schweiz ist, kann das Verfahren dort geführt werden. Es ist extrem wichtig, sagen Menschenrechtsorganisationen, eben eine juristische Bestätigung zu bekommen für die Verantwortung des Regimes, dass Lukaschenko eben für seinen Machterhalt sogar gezielt morden ließ. Und man erhofft sich, wenn das juristisch festgestellt ist, dann könnte das später auch einmal Grundlage sein für ein Tribunal gegen Lukaschenko.
Hat sich denn das belarussische Regime irgendwie zu diesen Vorwürfen positioniert?
Meines Wissens nicht. Die Behörden haben damals ermittelt, aber halbherzig und das Ganze wurde nie aufgeklärt. Lukaschenko selbst wurde 2019 bei einer Pressekonferenz in Österreich einmal angesprochen auf die Fälle. Er hat nicht reagiert, er hat aber nie einen Hehl daraus gemacht, dass er selbst ein Diktator ist.
Vielleicht noch abschließend, was können Sie uns denn sagen über die aktuelle Menschenrechtslage in Belarus? Der Fall, über den wir jetzt sprechen, der ist ja Ende der 90er Jahre passiert.
Ja, wir alle wissen, es gab nach den Protesten 2020 massenhafte Verhaftungen. Zurzeit sind mehr als 1500 Menschen in Gefängnissen als politische Gefangene. Das sind Zahlen der Menschenrechtsorganisation Vjasna. Und einige sind auch so etwas wie verschwunden. Man hat seit Monaten von ihrem Verbleib nichts gehört.
Gesine Dornblüt über einen laufenden Prozess in der Schweiz. Dort steht ein Mann vor Gericht, der für das belarussische Regime an der Ermordung von Oppositionellen beteiligt gewesen sein soll. Danke, Frau Dornblüt. Seien es Portugal, die Niederlande oder die Schweiz. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist in vielen Ländern Europas ein großes Problem. In Luxemburg sind die hohen Mieten und Kaufpreise für Immobilien gerade sogar eines der Top-Themen vor der Parlamentswahl in 2,5 Wochen. Hintergrund ist, dass es in Luxemburg zwar viele sehr wohlhabende Menschen gibt, aber auch ein steigendes Armutsrisiko, eine gesellschaftliche Kluft, über die unsere Korrespondentin Anke Schäfer berichtet und dafür eine soziale Einrichtung besucht hat.
In einem kleinen Innenhof treffen Alexandra Oxaxeley, die Leiterin der Organisation Stemm von der Stroß, also Stimme von der Straße, und ich, Christiane. Sie ist hier als Rezeptionistin angestellt, betreut das Telefon. Bei Stemm von der Stroß werden Essen an Menschen von der Straße ausgegeben und 25 Wohnungen vermietet die Organisation. Menschen in Not rufen hier an. Wir setzen uns zu Christiane an den Biertisch und sprechen über die anstehenden Parlamentswahlen in Luxemburg am 8. Oktober.
Also Sie gehen wählen?
Ja.
Und wen werden Sie wählen?
Ganz ehrlich gesagt werde ich die Kleinsten wählen.
Und
die kommen nicht an die Macht, machen dann keine Scheiße und die Großen bekommen meine Stimme auch nicht.
In Luxemburg herrscht Wahlpflicht. Wer nicht wählt, muss Strafe zahlen. Christiane weiß, was das Thema dieses Wahlkampfes ist. Dazu braucht sie nicht auf die Wahlplakate zu schauen, sondern nur den Menschen zuhören, die bei Stemm von der Stroß anrufen.
Die Wohnungsnot und die Preise, was eine immer schlimmer wird. So, die Leute von hier bekommen wir nicht unter, weil die Zimmer, alleine ein Zimmer, sehr teuer ist. Und ein Appartement ist schon gar nicht zu bezahlen.
Alexandra Oksakseley leitet diese karitative Organisation seit 25 Jahren. Es hat sich seit Corona viel verändert.
In Luxemburg ist die Spalte zwischen Arm und Reich, die wird immer größer und wir haben keine richtige Mittelschicht. Wir haben entweder die Leute, die sehr reich sind oder die Leute, die Recht auf nicht vieles mehr haben und die Mittelschicht, die verschwindet.
Luxemburg ist das reichste Land der EU. Es ist gleichzeitig auch das Land mit den meisten Erwerbstätigen, die von ihrer Arbeit nicht leben können. Der sogenannte In-Work-Poverty-Index stieg laut EU-Kommission innerhalb von 10 Jahren von 10,3% auf 13,5%. Doch auch wer nicht arm ist, kann sich in Luxemburg kaum adäquaten Wohnraum leisten. Luc Carregari, 43 Jahre alt und Journalist beim Investigativ-Online-Magazin Reporter, pendelt zum Beispiel jeden Tag aus Trier nach Luxemburg-Stadt.
Ich bin zwar Luxemburger, meine Frau ist aber deutsch. Und weil es etwas billiger ist, in Trier zu wohnen, haben wir uns entschieden, ins Exil zu gehen.
Das Thema Wohnungsnot kennt Carregari also aus eigener Erfahrung.
Wenn Sie nicht eine hohe Summe oder ein Haus geerbt haben, ist das sehr, sehr, sehr schwierig, weil momentan die Banken fast keine Kredite mehr rausgeben, außer man hat wirklich extrem hohe Garantien dafür. Und ja, der Wohnungsmarkt ist am Kollabieren, also auch die ersten Baufirmen gehen bankrott. Ja, das ist eine Wohnungskrise, die ist hausgemacht aus Luxemburg, weil lange gesagt wurde, der Markt regelt das, aber der Markt hat den Karren an die Wand gefahren sozusagen.
Das Problem haben auch die Parteien erkannt. Die liberale Demokratische Partei von Premierminister Xavier Bettel macht es zum Beispiel zu einem großen Thema. Hier steht im Wahlprogramm, dass die Partei, sollte sie wiedergewählt werden, eine historische Wohnungsbauoffensive einleiten will. Projekte privater Bauherren, die aufgrund der aktuellen Krise nicht realisiert werden können, sollen übernommen werden, so steht es im Wahlprogramm. Problem ist, viele von denen, die in Luxemburg von der Wohnungskrise betroffen sind, sind sogenannte Ausländer und dürfen bei dem Parlament nicht wählen. Alexandra Oksakseley von der Organisation Stemm von der Stroß weiß das. Sie selbst lebt und arbeitet zwar seit über 20 Jahren in Luxemburg, ist aber Französin und hat in Luxemburg auch kein Wahlrecht. Was die zu bauenden Häuser gerade im sozialen Wohnungsbau betrifft, sagt sie:
Meine Hoffnung ist, dass, wenn wieder gebaut wird, dass dann auch an die Leute gedacht wird, an die viele Leute nicht denken. Wenn wir jetzt sagen, oh, es dauert sowieso zu lange, das ist keine Entschuldigung. Wir müssen anfangen. Wir müssen uns der Sache annehmen.
Über Wohnungsnot in Luxemburg berichtete Anke Schäfer. In dem Großherzogtum wird in 2,5 Wochen gewählt. Bisher regiert eine Koalition aus Liberalen, Sozialisten und Grünen. Seien es Fischereirechte, seien es Rüstungsgeschäfte, sei es die unregulierte Migration über den Ärmelkanal. Zwischen Frankreich und Großbritannien gab es in der jüngeren Vergangenheit etliche politische Streitthemen. Und so sollte es wohl ein Zeichen der Beschwichtigung sein, dass der britische König Charles III. Seine erste Auslandsreise nach Frankreich machen wollte. Im März dieses Jahres war das kein guter Zeitpunkt, denn nahezu ganz Frankreich gab es damals Massendemonstrationen gegen die Rentenreform von Staatspräsident Macron. Charles und Queen Camilla kamen nicht. Deutschland wurde so das Ziel ihrer ersten Auslandsreise und die Visite in Frankreich, die wird ab heute nachgeholt. Dazu der Bericht unserer Paris-Korrespondentin Christiane Kess.
Nichts soll mehr an die hässlichen Bilder von brennenden Mülltonnen und eingeschlagenen Schaufensterscheiben erinnern. Dass der Besuch von Charles III. Wegen der Proteste gegen die Rentenreform verschoben wurde, ist Geschichte. Der britische König und der französische Staatschef Emmanuel Macron werden im Auto die Champs-Élysées entlang fahren und die republikanische Garde wird God Save the King spielen. Und nichts soll an die Probleme zwischen Frankreich und Großbritannien erinnern. Denn es knirschte gewaltig im französisch-britischen Verhältnis in den letzten Jahren. Ein Höhepunkt, die Äußerungen von Liz Truss im August letzten Jahres, kurz bevor sie Premierministerin wurde. Ist Präsident Macron für Sie Freund oder Feind, wird Truss damals gefragt und sie antwortet:
The jury's out.
Dazu ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wenn ich Premierministerin werde, werde ich ihn nach Taten beurteilen und nicht nach Worten. Der französische Präsident war darüber not amused. Emmanuel Macron konterte die Äußerungen vor Journalisten. Es ist nie gut, wenn man im Leben zu sehr seine Orientierung verliert. Wer auch immer die Führung in Großbritannien übernimmt, das Vereinigte Königreich ist ein Freund Frankreichs. Wenn man zwischen Franzosen und Briten nicht in der Lage ist zu sagen, ob man Freund oder Feind ist, steuern wir auf ernsthafte Probleme zu. Die britische Nation ist ein starker und verbündeter Freund, egal wer das Land führt und welche kleinen Fehler diesem in Äußerungen unterlaufen. Nach dem Brexit zog sich der Streit um Fischereirechte für französische Fischer in britischen Gewässern über Monate hin. Die sogenannte AUKUS-Affäre sorgte im September 2021 für Wirbel. Zwar war es Australien, das einen milliardenschweren U-Boot-Deal mit Frankreich platzen ließ, um amerikanische U-Boote zu kaufen, aber dies geschah im Rahmen des Militärbündnisses AUKUS, dem auch Großbritannien angehört. Paris rief die französischen Botschafter aus Washington und Canberra zurück. Der französische Botschafter in London blieb zwar. Diese Entscheidung interpretierten manche allerdings als subtile Geste, um den Stellenwert des Königreichs herunterzuspielen. Alice Panier, Expertin für das französisch-britische Verhältnis am Französischen Institut für internationale Beziehungen, sagt: Die AUKUS-Affäre führte sogar dazu, dass die Vertreter der britischen Botschaft in Paris fast keinen Zugang mehr zu ihren französischen Amtskollegen hatten. Sie wurden zu bestimmten Veranstaltungen nicht mehr eingeladen. Die Beziehungen waren auf einem bestimmten diplomatischen Niveau quasi gekappt. Außerdem schwelt seit Jahren der Konflikt zu illegaler Migration über den Ärmelkanal. Trotz mehrerer Abkommen zwischen beiden Ländern stieg die Zahl der Überfahrten von Frankreich nach Großbritannien 2022 auf ein Rekordhoch von 45.000. Regelmäßig kommen dabei Menschen ums Leben. Erst seit kurzem verbessern sich die französisch-britischen Beziehungen.
Monsieur le Premier ministre, cher Rishi,
als lieben Rishi begrüßt Emmanuel Macron den britischen Premierminister Rishi Sunak im vergangenen März im Élysée-Palast. Anders als zur Zeit von Boris Johnson hätten Macron und Sunak einen pragmatischen Zugang zueinander, stellt die Wissenschaftlerin Alice Panier fest. Die politische Agenda bleibt die gleiche. Die Frage der illegalen Migranten ist für die britische Seite im Moment eindeutig die wichtigste. Die Krise dazu ist schlimmer geworden durch immer mehr Dramen im Ärmelkanal. Auch die Frage der Energiesicherheit und Kosten spielt eine Rolle auf der gemeinsamen Agenda seit dem Beginn des Ukraine-Krieges. Das Vereinigte Königreich hat ein Abkommen mit Frankreich über die Zusammenarbeit bei der Atomkraft. Das ist ein sehr starkes Band. Für Frankreich ist die Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Außenpolitik sehr wichtig, vor allem wegen des Ukraine-Kriegs und die Frage, wie die Europäer ihre eigene Sicherheit garantieren können. Von einem Neuanfang spricht Macron beim französischen Gipfel im März, dem ersten Treffen in diesem Format seit 5 Jahren. Und tatsächlich haben sich die Wogen geglättet. Der Besuch des britischen Königs festige das Verhältnis, heißt es nun aus dem Élysée-Palast. Charles III. Kann also entspannt mit dem französischen Präsidenten über die Champs-Élysées fahren.
Zweiter Anlauf. Nach der Absage im März kommen Charles und Camilla heute nach Frankreich. Ihr Besuch soll 3 Tage dauern, Christiane Käs berichtete. Damit endet Europa heute. Mein Name ist Bastian Rudde. Ihnen einen schönen Mittwoch noch.